Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Den Interviewgast, den habe ich einmal live getroffen, also das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, beziehungsweise ich habe ihn gehört, ich wurde aufmerksam, weil ich mir gedacht habe, diese wahnsinnig schöne, sonore Stimme, woher kenne ich die zum Kuckuck? Und mir ist es nicht eingefallen. Ich habe ihn dann sogar angesprochen drauf und habe gesagt, du, das gibt's ja nicht, woher kenne ich deine Stimme? Und inzwischen weiß ich, hätte man nicht in einer Stunde alles erklären können, woher ich dann seine Stimme hätte kennen können. Irgendwann ist mir geschossen, ich habe diese Stimme schon gehört, und zwar in einem Podcast und viel, viel früher sogar im Radio. Wir haben hier heute einen angesagten Speaker, einen Menschen, der sich mit der Wirkung der Stimme unglaublich gut auskennt, sich intensiv damit befasst, dem natürlich eine gute Tonqualität wichtig ist. Drum sinne ist ja das heute nahezu Perlen vor Säue geworfen, da über Online-Aufzeichnung das zu machen. Trotzdem, es war ein super Soundcheck im Vorfeld. Bin optimistisch, dass es gut rüberkommt. Also wie gesagt, Speaker, eigene Wikipedia-Seite, das sagt ja schon mal einiges, das muss man mal hinkriegen, und immer noch unterwegs mit Nektarinen. Bin schon gespannt, was das alles jetzt zu tun hat und wie das jetzt einpasst in unseren IT-Digitalisierungspodcast. Herzlich willkommen, Georg Wawschenek. Servus.
Vielen lieben Dank, lieber Markus. Danke für die wertschätzende Einmoderation. Und jetzt bin ich selber schon gespannt. Wie man das alles zusammenkriegt.
Ja, weil das Schöne ist ja, die Zuhörenden wissen das ist ja alles ungeskriptet bei uns. Wir gehen da einfach mal rein und schauen, wo es uns hintrappt. Und Georg, erzähl ein bisschen von dir. Wie gesagt, also wahrscheinlich habe ich dich schon vor Jahrzehnten, so offen muss man sein, im Radio gehört. Und vor kurzem im Podcast, und deshalb kam deine Stimme mir so vertraut und bekannt vor. Wie ist denn dein Werdegang? Was machst denn du so aktuell? Und ja, warum sind wir uns überhaupt begegnet?
Ich mache den Werdegang ganz kurz und beginne mit dem, was du angesprochen hast. Ich habe in Graz ja erfolglos Germanistik und ein Medienfächerbündel studiert, das ich nie abgeschlossen habe, weil ich irgendwann zu Ö3 gegangen bin. Da gab es ein sehr großes Casting vom ORF, und da wurde mir eine Stelle bei Ö3 damals angeboten. 1995 war das. Ja, wir rechnen, it's a long time ago. Und habe aber damals eine unglaublich wichtige Zeit gehabt, weil ich bei Ö3 Radio und Journalismus von der Pike auf gelernt habe. Und es gibt so zwei große Lieben in meinem Leben. Die eine ist meine Frau und die andere ist das Radio geworden damals, weil ich ins Studio reingegangen bin und mir damals gedacht habe, wow, that's it. Ich liebe Radio, es ist ein großartiges Medium. Und durfte da bei Ö3 wahnsinnig viel lernen. Eine unglaubliche Professionalität. Auch die Fähigkeit, ohne Bilder zu verwenden, Bilder im Kopf zu erzeugen. Das ist das Faszinierende am Radio und drum auch am Podcast. Wir haben halt keine Bildebene und erzeugen alle Bilder im Kopf, was deine Sprache schon schult, damals in jungen Jahren. Und ich war kein Superstar, ich war Redakteur und Reporter, ich war viel on air mit Geschichten und Beiträgen. Ich habe den Ö3-Wecker lange Zeit betreut und ich habe nachts moderiert. Also es kann sein, wenn du nächtens damals umtriebig warst, dass wir uns da vielleicht manchmal im Radio gehört haben.
Ja, es kann auch sein, dass wir bei der einen oder anderen Serverkonfiguration Audio.
Ja, das kann das sein. Ja. Ich hatte viele Studenten und Studentinnen, die dann später meine Kundinnen waren, die gesagt haben, ja, ich habe die gehört, wie ich nachts gelernt habe. Genau, das war also eine sehr prägende Zeit für mich. Und dann habe ich vor 26 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, bin damals in den Trainings- und Coaching-Bereich gegangen. Das Unternehmen gibt es heute noch. Ich bin dann ausgestiegen nach einigen Jahren. Und bin bis heute damit am Markt. Kurzum, ich helfe Menschen dabei, ihre optimale Wirkung zu erzielen. Auf allen Bühnen dieses Lebens, Wir können dann noch die Definition von Bühne, wenn du magst, uns gerne anschauen. Aber das ist mein Treiben und Tun. Ich habe zigtausende Menschen dabei begleitet. Und mir ist ja wichtig, dass ich selber aktiv bin. Also ich rede nicht nur gescheit, ich bin selber auf der Bühne als Redner. Ich habe meine eigenen Podcasts, ich bin in Fernsehinterviews. Wir reden hier. Also ich tue das auch aktiv, was ich Menschen beibringe.
Also ein Praktiker, der wirklich dann auch seine jahrzehntelange Erfahrung, darf man so sagen, weitergibt. Und
ich habe das selber gelernt auch. Mir ist das auch wichtig. Ich kann die Dinge leidlich gut. Ja, ich sage ehrlich, es gibt wahrscheinlich bessere Redner und Rednerinnen als mich. Schlecht ist nicht. Mein Hauptding ist, Menschen zu unterstützen. Aber mir ist es immer wichtig, Menschen mitzugeben, alles das, was ich da konnte und mache und tue, habe ich nicht immer kennen. Ich wurde so nicht geboren. Ich habe mir das alles erarbeitet. Und das ist mir ganz wichtig, das allen mitzugeben. Es sind wirklich keine Redner und Rednerinnen vom Himmel gefallen.
Ja, das stimmt. Vor allem reden kann man gleich mal Informationen rüberbringen, Geschichten, Bilder im Kopf erzeugen, ist eine andere Sache. Ja, ich glaube, das ist ein lebenslanges Üben und ich bin mir nicht sicher, ob ich zuerst jetzt wirklich das richtige Obst verwendet habe, das Nektarin, über Nektarinen sprichst du ja. Erzähl uns einmal, was haben denn Nektarinen mit Reden zu tun?
Ja, das ist mein Nektarinenprinzip. Ich glaube, dass menschliche Wirkung sehr gut vergleichbar ist mit einer Nektarine. Es mag auch ein Pfirsich sein. Steinobst funktioniert gut, um die Geschichte zu erzählen. Und die Nektarine, worum geht's am Ende des Tages, wenn wir Nektarine essen wollen? Es geht natürlich um das Fruchtfleisch. Die soll jetzt schmecken und gesund sein. Das ist bei uns Menschen in der Wirkung unsere Story, es ist unsere Geschichte, es sind unsere Inhalte. Vielleicht bin ich altmodisch, aber ich glaube, dass es am Ende des Tages um das geht, was wir zu sagen haben. Es geht um unsere Botschaft, es geht um unsere Story, es geht um das, was wir hinaustragen. Das halte ich für das Wichtigste. Ich mache da ein ganz großes Rufzeichen. Wird oft falsch verstanden, ja. Menschen, die glauben, dass Leute, die mit Rhetorik oder Wirkung zu tun haben, wissen nur oberflächlich. Ich bin's nicht. Ich liebe gute Inhalte. Ich halte es für die Basis, weil sonst braucht man auch nicht reden, ja. Also jemand, der nichts zu sagen hat, möge schweigen oder irgendwo auf Social Media für Scham produzieren. So, das ist das Fruchtfleisch. Jetzt haben wir aber nur einen Punkt und der ist ganz wichtig. Wenn die Nektarine außen nicht schön ist, also wenn sie verschrumpelt oder braun oder grauslich oder faulig ausschaut, dann habe ich keine Lust reinzubeißen. Das heißt, die Oberfläche brauche ich genauso, um Lust auf diese Frucht zu machen. Übrigens auch, um sie unterscheidbar zu machen. Ich weiß aufgrund der Oberfläche, ob das eine Erdbeere, eine Kirsche, eine Nektarine oder eine Melone ist. Die gibt Orientierung. Für uns übersetzt heißt es, die Arbeit an der Oberfläche, die Wirkung, die Tools, die Körpersprache, die Mimik, die Gestik, was man an Bühnengesetzen wissen muss, wie man mit Geschichten gut auf den Punkt kommt, alles das ist Oberflächenarbeit. Und jetzt habe ich vorher gesagt, ich liebe Inhalt, ja, und ich liebe Oberfläche. Ich mache genau Oberflächenarbeit. Ich leide darunter, wenn ich Menschen kennenlerne, die eine tolle Geschichte haben, die richtig was in der Birne haben, aber dieses dann vergeigen, weil es einfach langweilig ist oder weil es nicht am Punkt kommen oder weil die Dramaturgie nicht funktioniert. Das ist Oberflächenarbeit. Das heißt, wir brauchen zum Fleisch der Nektarine auch die ansprechende Oberfläche, damit wir sagen, da will ich reinbeißen, ja, in diese Frucht. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene und dann kommt das Bonus noch eine Ebene 4 und das ist der Kern. Denn aus dem Kern wächst die ganze Frucht, das ganze Fruchtfleisch, die Oberfläche sitzt auf diesem Kern und das ist unsere Persönlichkeit. Und man kann in meiner Sicht das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsarbeit, ich sage es jetzt ganz kitschig, Reifung als Mensch, von Wirkung nicht trennen. Ja, wenn ich jemanden habe, der zwar außen schön was drauf poppt, sie vielleicht, wir werden über die KI noch reden, von der KI gute Geschichten machen lassen und das kann die KI. Aber drin ist die Persönlichkeit nicht gereift. Da steckt kein spannender Mensch drin. Das ist jemand, der das vielleicht nicht wirklich durchlebt hat, worüber er oder sie spricht. Dann spüren wir das auch. Und das ist mein Ansatz der sogenannten integralen Wirkung. Das heißt, wenn diese Persönlichkeit, die Geschichte und die Oberfläche in einer Linie aufgestellt sind, wenn das schlüssig ist, wenn das eine gerade Linie ist, dann entsteht wirklich, wirklich spannende Wirkung. Und den einen Bonus lege ich bei dir noch drauf. Die spannende Frage ist nämlich, was ist im Kern drin? Und im Kern sind die Samen. Das heißt, das, worum es der Frucht, wenn wir ehrlich sagen, eigentlich geht, ist ja die Verteilung ihres Samens. Und übrigens, kleiner Fun Fact. Tatsächlich gibt es auch unter Früchten, so wie bei uns Menschen in der Wirkung, verschiedene Charaktere. Ein Beispiel. Die Erdbeere hat ganz viele kleine Samen, die relativ leicht zu fressen sind für Vögel. Und die, schneid's raus oder überpieps es, Markus, wenn es nicht im Podcast erlaubt ist, die können diese Samen relativ schnell wieder rausscheiden. Und zwar in großen Mengen. Das heißt, die Erdbeere verteilt sich schnell, weil viele Samen schnell wieder rausgegackt werden von den Vögeln. Allerdings mit einem relativ kleinen Wirkkreis. Ja, weil der Vogel verdaut schnell und scheißt schnell wieder raus. Das Spannende ist, wusste ich nicht, aber habe ich recherchiert, bei der Nektarine war das so, die stammt noch aus Zeiten der Dinosaurier. Und das Steinobst hat einen ganz dicken Kern. Das hat der Dinosaurier also ganz zerfressen und hat das Kilometer entfernt wieder ausgegackt. Das heißt, die Nektarine war schwerer verdaulich, war nicht für jedes Tier zugänglich, aber konnte sich damit relativ weit verbreiten. Ist übrigens mittlerweile leider von uns Menschen abhängig, weil es keine Dinosaurier mehr gibt. Aber das ist schon auch spannend, dass die Fortpflanzung, ja, der Samen, der da drin steckt, entweder in kleiner, hochfrequenter Menge passieren kann oder in einer sehr verdichteten Menge. Ist für mich ein guter Vergleich zwischen Social Media und Keynotes beispielsweise. Und für uns heißt es auch, dass das immer wieder wichtig ist, dass ich mich innen drin darauf besinne, worum geht's mir eigentlich wirklich? Worum geht's mir eigentlich wirklich? Und das sind aus meiner Erfahrung die wirkungsstärksten Menschen, die das auch noch in sich tragen. Also die schon wissen, wo brennt mein Feuer? Und was ist da im Kern ganz, ganz innen noch drinnen? Und dann haben wir die ideale Wirkung. Das ist ja also die Nektarine.
Ich finde, das kann man noch weiter spielen, gerade mit der Erdbeere, nicht die leichte Kost, die halt dann schnell wieder vergessen ist. Oder der schwer verdauliche Kerninhalt einer Aussage, der länger verdaut werden darf, bis dann irgendwann was draus wird.
Und was nicht schlecht ist. Ne? Und ja, ich sage gar nicht, es ist nur anders. Ja.
Ja, wir haben ja da in der Podcast-Serie auch immer wieder mal etwas größeres Steinobst, also schwer verdauliche Kost. Wenn wir uns mit Zukunftsthemen auseinandersetzen oder auch Sicherheit und Bedrohungslagen und so weiter. Ja, natürlich, also eine knackige, frische Erdbeere schmeckt vielleicht besser, auch wenn es schnell wieder vergessen ist, wenn es schnell durch ist sozusagen. Und du hast ja schon angesprochen, das Thema KI, weil natürlich könnte man sich fragen, was hat das jetzt alles mit Digitalisierung zu tun? Wir haben ja aktuell, würde ich mal sagen, mehrere Strömungen, nicht? Also von schnell hingerotzte KI-Inhalte, die, wo es einfach nur darum geht, viel hilft viel und schnell haben wir es raus. Inhalt wird auch künstlich generiert, was könnte gerade bei der Zielgruppe anschlagen und so weiter. Mit allen möglichen Konsequenzen von Bedeutungslosigkeit bis hin zu Hysterie, die man da hervorrufen kann oder so hochgeschaukelte Informationsflüsse. Und gleichzeitig mehren sich, zumindest in meinem Umfeld, in meiner Wahrnehmung, die Rufe nach mehr Echtheit. Rufe nach weniger geschleckte und Anführungszeichen Bilder, also weichgezeichnete Bilder. So wie wir es ja schon mal hatten vor 20 Jahren ungefähr oder 15 Jahren, wo in der Werbebranche, das kann ja diese fotogeshoppten Bilder da nicht zum Aushalten, da braucht man wieder mehr Polaroid. Also mehr Bildrauschen drin, mehr Echtheit, mehr Lebendigkeit, mehr Spontaneität, weniger geskriptete Inhalte. Und ich behaupte mal, du bist du der Profi, aber gehen wir mal darauf ein. Wenn es wieder dahin geht, dass man wieder mehr selber machen muss, sagen wir so, darf, mehr Echtheit präsentieren darf, die aus dem Kern herauskommt, in deiner Metapher bleibend. Auf was kommt es denn dann an, dass man gut ankommt? Man kann es ja da übertreiben. Nicht? Wenn jemand da wie ein Profischauspieler herumtanzt, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, echt. Wirkt es zumindest so. Was sagst du? Wie würdest du da dran hingehen?
Es gibt da einen schönen Satz dazu. Perfektion schafft Aversion. Also das allzu Perfekte wird uns irgendwann mal ein bisschen verdächtig. Und weil du die Karriere angesprochen hast, da passiert sehr viel Spannendes. Gehen wir es mal durch nach der Nektarine. Ich habe das unlängst in einem TEDx-Talk erzählen dürfen, nochmal in der Nutshell. Kann die KI Oberfläche? Ja, ausgesprochen gut. Ja, kann die richtig gut. Kann die KI Story? Ja, sehr, sehr gut. Unglaubliches Tool dafür. Also ich mache eine kleine Klammer auf, ich bin sehr gespalten. Ich bin auf der einen Seite begeistert von den Möglichkeiten, die KI bringt und glaube, es kann uns echt Nutzen bringen. Und vielleicht wachsen wir sogar in eine neue Ethik rein, in Kooperation mit einer Intelligenz, die, glaube ich, bald größer sein wird als unsere. Und zugleich mache ich mir große Sorgen. Und bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns nicht abgeschafft haben. Im Augenblick überwiegt das Zweitere ein wenig, aber ich lese gerade bewusst Bücher, die wieder positiv sind, ja, um mich da wieder hinzubringen. Bin da sehr gespalten. Und die Kern-Story wahnsinnig gut. So, jetzt kommen wir zur Persönlichkeit. Hat KI eine Persönlichkeit? Und wir sind jetzt so salopp hier, es KI zu nennen, ja, Large Language Models, machen wir. Sie kann sie zumindest faken. Also sie kann zumindest tun, als wäre es eine Persönlichkeit. Es hat gute Gründe, warum mittlerweile wahnsinnig viele Menschen nicht mehr zu ihren Coaches oder zu Psychologinnen gehen, sondern mit der KI reden, ja. Warum man sich austauscht, ich mache es auch. Und damit wird es zumindest auch dargestellt. Das heißt, hart gesagt, aus der Nektarine raus, Oberfläche, Story, Persönlichkeit, kann die KI alles. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit dem Samen da innen drin? Und eigentlich, zumindest Stand jetzt, will halt die KI nichts, weil sie halt keinen Willen hat. Und jetzt könnte man es philosophisch weiterdrehen und die Frage stellen, wird die irgendwas sowas wie Willen entwickeln? Oder wird die irgendwie sowas wie Ethik entwickeln? Oder bleibt sie halt immer ein Programm, das ein Programm ist? Das heißt, um jetzt mal deine Frage so zu beantworten, die da drunter lag, ist menschliche Wirkung und Rhetorik under attack von der KI? Ja, Vollgas. So, richtig. Und jetzt haben wir Feinheiten eingebaut und die kommen zurück zur Imperfektion. Ja, ich glaube, dass Imperfektion etwas ist, was uns Menschen ausmacht. Und was genau menschlich ist, ich sage das deswegen immer, wenn Menschen sie versprechen auf der Bühne, ja, mein Gott, nein, ist halt so, ist mir ja lieber als irgendwas Glattgeschlecktes. Und jetzt passiert was Spannendes, wir müssen den Stand festhalten, August 2026, weil in 3 Wochen wahrscheinlich schon wieder alles anders ist. Gerade hat ChatGPT das neue Update gemacht, des Stimmassistenten oder der Assistentin in dem Fall. Die zögerlich spricht, die nachdenkt, die überlegt. Ich habe da mal ein ganzes Video damit gemacht und habe die KI gefragt, warum sie das macht. Ob sie das macht, um ihre Denkpausen zu überbrücken oder um echter zu wirken. Woraufhin man die KI sagt, ja klar, habe ich auch schon gelernt. Wenn ich so glatt alles raushaue, glaubt man keiner, dass ich eine Persönlichkeit hätte. Ja. Na, das ist eine starke Auskunft von einem Sprachmodell. Das heißt, selbst das hat die KI schon kapiert. Und beginnt schon, menschliche Imperfektion zu perfektionieren. Ja, das ist,
man darf sich hier ins Bewusstsein führen, dass dieser Anstoß nicht von der KI selbst kam, sondern von den Entwicklern, das so zu machen. Ich habe vor kurzem so ein Erlebnis gehabt, ich habe einen Podcast gehört im Auto und irgendwie das Thema war's jetzt nicht einmal mehr und das ist auch wurscht, aber irgendwie ist mir unwohl geworden. Also, das stimmt da nicht. bis irgendwann dann, und ich habe es nicht herausgefunden, ist mir vorgekommen, das ist nicht echt gesprochen, sondern das ist KI generiert. Schon sehr gut, auch mit ein paar so, also nicht so runtergerattert, wie man es vielleicht kennen, von wenn man irgendein Dokument sich vorlesen lässt. Und gleichzeitig, es hat irgendwas, was so, ja, so repetitiv vom Verhalten her und so weiter. Also, hat mir ganz narrisch gemacht. Gell? Also, ich habe es mir dann zwar bis zu Ende angehört, aber allein die Tatsache, dass ich nicht mehr weiß, worum es geht, sagt ja schon einiges aus. Und wenn wir jetzt dann denken, KI-Modelle, also Sprachmodelle, um genau zu sein, sind ja Wahrscheinlichkeitsmaschinen, die aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit erstens einmal sich schwer tun, repetitive Ergebnisse herzubringen, was natürlich wieder spannend ist in manchen Bereichen, wie jetzt gerade Pharma und so weiter, die ja genau das brauchen würden. Da scheiden einmal Sprachmodelle per se aus. Und gleichzeitig macht es so menschlich dadurch, dass sie immer wieder Nuancen drin haben und sich eben auch bewusst irren, also bewusst gar nichts, aber halt systematisch irren aufgrund Wahrscheinlichkeiten. Menschlich deswegen, weil es verschiedene Antworten gibt. Und was ich mir da schon oft denke, jetzt, weil du sagtest, wir schaffen uns, haben uns selber abgeschafft, wir schaffen uns selber ab, oder man nutzt das zum Beispiel als Gesprächspartner, als Freund, Freundin und so weiter. Interessant wird es dann, finde ich, wenn es nur wenige Sprachmodelle mehr geben sollte eines Tages, was vermutlich so sein wird, dass eine gewisse Konsolidierung stattfindet. Das wäre dann so ähnlich, wie wenn es da diesen einen Überfreund oder diesen einen Übercoach gibt, der ganz vielen Menschen Rat gibt. Und das geht ja alles in die gleiche Richtung, weil eigentlich ist es ja ein Denksystem. Und dann geht Vielfalt verloren. Weil es ist ja Unterschied, wenn du jetzt mit Freundin A sprichst und Freundin B, die haben vielleicht zwei unterschiedliche Meinungen und sagen, der eine sagt, na, bist du super, und der andere sagt, na, bist du am Holz weg. Das wird dann eher nicht mehr passieren. Also von dass ja sowieso diese Sprachmodelle meistens auf Heucheln und Speichellecken getrimmt sind. Aber das wäre die andere Sache. Also da könnte durchaus eine gewisse Konzentration Konzentration von Meinung stattfinden. Und die Personengruppe, ich mag das gar nicht auf wenige Menschen hin trimmen, sondern die Personengruppe, die wiederum an diesen Stellschrauben, an den Gewichten dieser Sprachmodelle arbeitet, die diese Meinung ja in Wahrheit dann ausmachen, in Summe, die haben einen sehr großen Impact auf das, was wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft denken, tun, wie wir reagieren. Das ist dann eine spannende Geschichte. Also da dürfen wir eine gesellschaftliche Antwort drauf finden.
Absolut. Ich vielleicht noch eine Ergänzung dazu, also aus meiner Fachbrille, weil du die Echtheit angesprochen hast. Also ich traue mich, jede Wette einzugehen. Dieses Gefühl, das du jetzt noch hattest beim Podcast, ob der jetzt KI generiert war oder nicht, das werden wir in wenigen Monaten, tippe ich, nicht mehr haben. Wir werden echt von unecht nicht mehr unterscheiden können. Unmöglich. Das geht dermaßen schnell, die Entwicklung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe als Beispiel übrigens noch unlängst ein Buch gelesen, weil ich mich mit C.G. Jung beschäftigt habe. Und toll geschriebenes Buch. Richtig cool. Und es hat mir ein bisschen gerochen, weil es keine Quellenangaben und keine Zitate gab. Ja, es hat schon so ein Geschmäckle gehabt, wie die Vorarlberger sind. Und dann habe ich den Herrn Markus Magnusen, glaube ich, heißt er, recherchiert, den es nicht gibt. Und der von okay. bis April 26 irgendwie 25 Bücher publiziert hat, die du übrigens auf Amazon bei Kindle um Einwurf von 19,99 € kaufen kannst. Also ich bin mir zu 1000% sicher, das sind KI-Bücher. Und jetzt ist für mich eine spannende Frage aufgetaucht, wenn jetzt das Buch gut ist, und ich habe die Fakten dazu gegengecheckt. Ist es dann legitim, dass das Buch einfach gut sein darf, obwohl es nicht von einem Menschen ist? Und die Frage können wir auch stellen, ist ein Podcast dann legitim gut, auch wenn er KI generiert ist? Ich habe ehrlich dazu noch keine Antworten. Ich bin kein Philosoph und kein Ethiker. Aber alle diese Fragen werden auf uns zukommen. Aber ich möchte zu einem jetzt zurückkommen. Es wird eine einzige Bastion überbleiben. Eine einzige. Es ist, wenn zwei Menschen in echt oder mehrere Menschen in echt sich gegenüberstehen oder in einem Raum sind, dann ist es die einzige Bastion, die bleiben wird, indem wir über echte Menschen reden können.
Ja.
Und wir haben das Problem, wenn ich halt, egal auf welchen Social-Media-Kanal gehe, alles, was ich dort an Video sehe, alles, was ich irgendwo an Audio höre, alles, was irgendwie digital ist, könnte fake sein. Also wir sehen uns jetzt hier online und können uns nicht angreifen. Also wir könnten nicht einmal zu 100% sicher feststellen, ob wir zwar echt sind oder ob du gerade mit meinem Avatar redest.
Ja.
Ich kann mir jetzt zwicken oder den Blutdruck. Aber auch selbst das werden wir nicht mehr wissen. Und ich glaube, dass das ein Revival geben wird, dass irgendwann Menschen wieder gerne auf Vortragsabende gehen oder auf Diskussionsabende gehen oder es genießen werden, dass eine Rednerin oder ein Redner auf einer Bühne stehen und ich in Fleisch und Blut einen Menschen erlebe, weil ich mir sicher sein kann, das ist echt.
Ja.
Und das ist das Spannende jetzt auch in meinem Geschäft. Faken können wir halt alle. Und zwar mit Links und mit geringstem Aufwand. Und wir können auf Social Media Bilder von uns bauen und ich meine jetzt Gesamterscheinungen bauen, die überhaupt nichts mehr mit einem Menschen zu tun haben müssen. Und es gibt die skurrilsten Folgen bereits. Ja, es gibt bereits Online-Partneragenturen, wo Menschen mit ausgewiesenen Avataren und Avatarinnen zusammen sind. Was übrigens gibt sogar Hirnscans dazu, dieselben Gehirnregionen im menschlichen Gehirn ankennen wie ein echter Mensch. Das ist alles schon gegessen. Ja, also dort geht es gerade einmal richtig los. Ja, und umso wichtiger, glaube ich, werden diese Real Settings werden. Ich glaube, wir werden, das Pendel schwingt jetzt gerade in die andere Richtung, aber das wird zurückkommen. Und ich traue mich wetten, wir werden irgendwann wieder Analogzonen haben. Wir werden digitalfreie Zonen haben. Wir werden wieder mehr Orte schaffen, wo Menschen zusammensitzen. Es hat einen Grund, warum bei allen Preisen, die gestiegen sind, Menschen gern im Wirtshaus sitzen oder im Restaurant und einfach miteinander reden. Weil das genau diese Sehnsucht ist, die du angesprochen hast, dass wir das brauchen. Das wirklich nachvollziehbar echte.
Ja, ja. Dass man sich mit virtuellen Objekten, nennt man das so, identifizieren kann, sich darauf einlassen kann, das ist ja, man spielt Neuronen hin und her, ist nichts Neues. Es brauchte gar nicht viel eigentlich. Gell? Es brauchte gar nicht viel, um dieser Illusion anheimzufallen, dass da was Echtes ist. Oder oft braucht man nicht einmal die Illusion, dass das echt ist, sondern es reicht schon die Situation. Solche Phänomene gibt es ja auch in der Vergangenheit schon, nicht Second Life zum Beispiel, weiß nicht, die das mal was sagt, wo Leute versunken sind, virtuelle Freundschaften gepflegt haben oder diverse Online-Games und so weiter. Fängt aber schon auch in der Gründerzeit der künstlichen Intelligenz oder der Sprachmodelle an. Damals in Mitte der 60er Jahre, wo mit Eliza auf einem wirklich aus heutiger Sicht simpelsten Großrechner mit 100 Wortfragmenten ein Sprachmodell generiert worden ist, wo die ersten Probandinnen gesagt haben, zu dem, der das entwickelt hat, ob sie mit dem System alleine sein können, weil das Gespräch gerade so tief geht. Also Gespräch auf einer Klappertastatur vor einem Rechner, der mehrere Räume füllt. Also es braucht offenbar nicht viel, um uns da hineinzuziehen, um uns anzusprechen.
Es kommt sogar noch eins dazu, da bist du der Experte, die sogenannte Automation Bias. Menschen trauen im Zweifel der von der Maschine erzeugten Meinung mehr als der menschlichen. Das muss man sich vorstellen.
Ja, man sieht ja bei diversen Recherchen.
Ich führe gerade viele Gespräche mit Freundinnen im Ärztinnenkreis, Rechtsanwältinnen, Steuerberaterinnen, ich schätze, es wird bei dir nichts anderes sein im Geschäft, die kommen alle und sagen, Herr oder Frau Doktor, ich habe diese Krankheit laut KI, fällt Ihnen was anderes ein?
Ja, die wollen eigentlich nur mal die Bestätigung dessen.
Total. Und der Glaube daran ist größer geworden. Und das kann man in manchen Teilen sogar sagen, zu Recht, weil die Datenbasis natürlich, die eine in Zukunft medizinische KI haben wird, zwingend immer größer sein wird als jemand, der einmal im Leben Medizin studiert. Mhm. Und zugleich müssen wir auch festhalten, das sind Menschen, die 6 Jahre Medizin studieren, 6 Jahre Facharztausbildung machen, also wirkliche Expertinnen sind und die sie plötzlich dann von mir erklären lassen müssen, was ich glaube, wo es mein Körper tut, weil man das ja die KI sagt. Also wir gehen da überall, ja, egal in welchem Gebiet, in unglaubliche, grundlegendste menschliche Fragen. Und ich glaube übrigens, das ist die Challenge, die wir nehmen können mit der KI. Das ist der ultimative Lackmustest für die Menschheit jetzt. Mhm. Die Frage, welche unserer grundmenschlichsten Eigenschaften haben wir über Bord? Und um welche werden wir zu kämpfen beginnen? Ja. Mir fällt im Augenblick denkerisch und egal welches Gespräch ich führe, kein einziger Bereich ein, keiner, der ersetzbar ist. Außer du gehst dann ganz basically zurück. Wie Menschen angreifen, kuscheln, jemanden umarmen, ja, weißt du, sich ein Herz ausschütten aus menschlichen Leiden heraus, ja. Das ist das Letzte, was bleibt. Aber alles andere, alles, wirklich alles, wird gechallenged.
Ja. Gleichzeitig sehe ich einige Parallelen, die wir doch in der Vergangenheit immer wieder mal gehabt haben. Nicht? Gehen wir mal zurück, Internet, wir beide waren live dabei. Da hieß es ja auch so quasi, du brauchst ja eh keinen Fachmenschen mehr, weil es steht dir alles drin. Also für mich war es eine Bestätigung, ich habe zur Schulzeit schon gesagt, was diese auswendige Lernerei braucht, kein Mensch, es steht eh alles irgendwo. Aber ich muss halt wissen, wie finde ich es und wie wende ich es an. Und dabei bin ich nach wie vor. Ja, in meiner Zeit, also da, wo ich nur viel Support gemacht habe bei Kunden draußen, natürlich die Fehlermeldung X98222 ist mir jetzt gerade in einer Sekunde entfallen gewesen, habe ich die gegoogelt. Ne? Und dann kam mir oft einmal die Meldung, ja, googeln kann ich das auch. Und wo ich sage, bitte mal nehme Platz, stelle die richtige Frage und wähle die richtige Antwort. Aus 398.000 Ergebnissen und führe sie so aus, dass sie dann auch zur Lösung führt. Und jetzt mag das dieses Suchergebnis und Anführungszeichen schon vorgekaut daherkommen, weil es halt irgendwer in Google oder schon irgendwas schon durchgemanschert hat. Wahrscheinlich geht es dir auch so, wenn du gerade im Fach bist und du siehst das auf die Schnelle, denkst du, Moment, da stimmt doch was nicht, gehst tiefer rein und erkennst, die Antwort ist einfach falsch oder nicht zutreffend für den Anwendungsfall oder sowas. Und ja klar, als der Laie kann sich ja irgendwas einrichten, gell? Ich kann auch irgendwas bei der Heizung reparieren, obwohl ich kein Installateur bin, laut YouTube-Video. Da geht es halt unter Umständen in die Hosen, weil ich was anderes nicht bedacht habe, was ich einfach nicht weiß. Also das glaube ich schon, das bleibt. Und gleichzeitig zieht, und wir haben da im Podcast ganz spannende Folgen zu KI in der Medizin, KI, chemische KI, oder, also unglaublich viele Ansätze und als Klammer drüber kann ich setzen, es ist immer ein Werkzeug. Wobei Werkzeug greift zu kurz, das ist eine ganze Werkstatt an Werkzeugen, die wir da nutzen können. Und gleichzeitig braucht es aber doch jemanden oder sogar ein Team, die in der Lage sind, diese Werkzeuge gut zu verwenden. Weil ich verwende gerne das Beispiel, wenn ich jemanden sehe, eine Malerin zum Beispiel, die malt ein wunderschönes Bild. Also, boah, will auch so ein Bild machen. Und die sagt, du schau, da hast du eine Leinwand von mir, da hast du meine Farben, da hast du meinen Pinsel, da hast du meine Staffelei und mein Kittel gebe ich dir auch noch, dass du nicht schmutzig machst. Dann mache ich das Bild da. Und dann brauche ich nicht einmal wetten, weil es hundertprozentig war, es wird einfach grauslich sein, weil es nicht kann. Weil den Unterschied macht nur immer die Person, die diesen Pinsel führt. Und das habe ich auch in einem eigenen Experiment einmal übertragen auf so einen Bildgenerator. Der hat mit demselben Prompt einfach nicht so gut ausgeschaut, wie wenn es eine professionelle Grafiker gemacht hat, weil die eben schon so viel Kontext da drin gehabt hat in den Werkzeugen und gewusst hat. Also erstens hat das System sie schon gekannt und zweitens hat sie ja gewusst, auf welche Nuancen es ankommt, die ich gar nicht erkannt habe oder gesehen habe. Also diese Unterscheidung wird bleiben, da bin ich ganz überzeugt davon. Weil wenn wir jetzt ganz auf ein nüchternes Thema, auf den Business-Kontext gehen, wir machen ganz viel so ERP-Systeme, also so Business-Prozess. Themen. oder Digitalisierung ganz allgemein im Unternehmen. Und dann ist eine meiner Fragen immer, was unterscheidet euch von den anderen? Und dann hast du oft, ja, naja, bei uns ist alles Standard, weil das in der Hoffnung, dass man ein Standardprodukt findet, was möglichst wenig kostet. Bei uns ist, wir machen eigentlich alles wie alle anderen. Und dann frage ich durchwegs immer, und warum gibt es euch dann? Wenn ihr ja alles macht wie alle anderen, braucht es euch ja nicht. Also, das sind oft die Nuancen, die man erst suchen muss, die den Unterschied machen, ob sie zum Anbieter A oder zum Anbieter B gehen, die Kunden. Und die Nuancen, die werden wichtiger, finde ich. Oder auf der
Absolut.
Bühne in Georg Zurhoch oder in Philipp oder John Schwem, weil die einfach unterschiedlich sind. Kommen aus dem gleichen Stall, aber
Ja.
sie sind unterschiedlich.
Ja, voll. Also es ist das, was du angesprochen hast, was ich auch sehe und bin auch gespannt, ob irgendwann gegengesteuert wird, natürlich eine gewisse Vereinheitlichung da.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.